wie wollen wir reinstarten?
Vielleicht.
Ah!
Ja, genau. Fantastisch. Ich liebe solche Effekte. Kann man mal gemeinsam dann drüber diskutieren, ob sowas wirklich zur Seriosität dieses Podcasts beiträgt. Hallo, mein Name ist André Baumeister und ich bin der Host des Fram-Podcasts. Und wie auch einst die Fram, das Schiff, welches Fridtjof Nansen in Richtung Nordpol und Roald Amundsen erfolgreich zum Südpol brachte, verstehen wir uns als Plattform für Reisende, Abenteurer und Wissenschaftler, welche die Welt und ihre zahlreichen Lebensräume mit anderen Augen sehen. Dieser alten Reisephilosophie folgend, wollen wir uns hier mehr Zeit nehmen für die faszinierenden Zusammenhänge, Geschichten und Abenteuer, die uns diese Welt und ihre Bewohner erzählen können. Mal ganz davon abgesehen, finde ich es trotzdem extrem witzig. Nun gut, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Fram-Podcasts.
Herzlich willkommen, auch von meiner Seite aus. Ich grätsche hier einfach mal so rein und bin damit die größte Neuerung für diesen Podcast.
Ja, das ist richtig, denn ich habe mir gedacht, wir haben uns eigentlich gedacht, man müsste dieses Konzept vielleicht mal etwas ändern und freier gestalten. Und ja, wie ihr gerade schon gehört habt, da ist eine neue Stimme. Ich sitze nicht mehr alleine hier in meinem kleinen selbstgebauten Studio in Rüthen-Kallenhardt, sondern ich sitze jetzt hier in Dortmund und wie gesagt nicht mehr alleine, sondern mit
Benedikt.
Hallo Benedikt.
Hallo André.
Wir haben ja jetzt eine neue Stimme hier. Das ist der Benedikt. Aber vielleicht, Benedikt, bevor ich irgendwas über dich sage, möchtest du kurz etwas über dich sagen?
Ich versuche es einfach mal.
Ja.
Hallo, ich bin Benedikt. War mit André mittlerweile auf 3 unterschiedlichen Reisen. Ich habe 2022 das erste Mal in Spitzbergen, danach in einem Jahr in den Alpen und letztes Jahr war ich mit dir auf Grönland.
Und das war übrigens auf Spitzbergen und in Grönland.
Ja. Das kannst du dir in die Haare schmieren.
So. Ja, gut, dass man schneiden kann.
Ja, nee, das lassen wir drin.
Okay. Ja, ich weiß nicht, ob du mit deiner Vorstellung jetzt schon fertig bist. Ansonsten kann ich vielleicht noch was zu dir sagen? Fänd ich tatsächlich ganz gut. Denn wir haben ja tatsächlich einen Plan und um mal wieder zurückzukommen zur vermeintlichen Seriosität dieses Podcasts und dieses Gesprächs hier. Für mich ist es jetzt auch ungewohnt, hier mit einem weiteren Menschen zu sitzen und ich finde es aber extrem wichtig, weil ich finde dieses Medium Podcast, auch wenn es es mittlerweile wirklich überall gibt und jeder irgendwie gefühlt einen Podcast macht, finde ich es für Fram tatsächlich total wichtig. Ich finde es ein total schönes Medium, ein Kommunikationsmedium. Man kann über viele natürlich unwichtige Dinge reden, aber man kann auch über viele wichtige Dinge reden. Und deswegen habe ich dieses Thema Podcast nie wirklich aus den Augen verloren. Allerdings muss ich auch sagen, habe ich immer wieder festgestellt, boah, man, alleine schaffe ich es einfach gar nicht. Das fängt mit der redaktionellen Arbeit an. Es macht einfach viel mehr Freude, sich auszutauschen. Also sprich, es war irgendwie klar, man braucht eine zweite Person. Da braucht man natürlich jemanden auf der einen Seite, der Bock hat auf Podcasts.
Mhm.
Das ist schon mal die erste Bedingung, die du erfüllst. aber man braucht vor allem auch einfach jemanden, der entweder aus einem gleichen, weiß ich nicht, Fachbereich kommt, sich für die gleichen Dinge interessiert oder, und das finde ich tatsächlich bei dir als Person, als Persönlichkeit mit deinem Hintergrund ganz interessant, die Dinge vielleicht auch mal aus einer anderen Perspektive betrachtet, so dass man ja aus zwei Perspektiven über ein Thema auf einem ähnlichen wissenschaftlichen Niveau diskutieren, reden kann. Denn du bist Ingenieur.
Genau. Ich habe auch irgendwann einmal eine wissenschaftliche Ausbildung genossen. Genau, und auf den Reisen, auf denen wir waren, sind wir immer sehr gut in Gespräche hineingekommen und hatten irgendwie auch immer sehr ergänzende Perspektiven zu verschiedensten Sachen. Genau, und ich habe mir sowieso um die Jahreswende das Podcast-Hobby zugelegt und du hast es irgendwann mal reingehört und so sind wir dann jetzt hier irgendwie zusammengekommen und probieren das Ganze jetzt mal an der Stelle aus, ob diese Idee des Podcasts und unsere Betrachtungsweise für unterschiedliche Themen, die im Fram-Kontext irgendwie von Relevanz sein könnten, auch wirklich so funktionieren werden und ob das Ganze denn auch gut klingt.
Genau,
Es ist hier so ein kleines Experiment. Wir sind aber eigentlich ganz guter Dinge, dass das Experiment aufgeht, oder?
Sonst würden wir ja nicht hier sitzen. Also wir haben uns schon ein wenig Mühe gegeben und haben auch viel gesprochen. Ich muss dazu tatsächlich sagen, ich finde ja gerade deine Perspektive, also ich reise ja auch mit vielen Menschen, bin mit vielen Menschen unterwegs und ich schätze es natürlich dann auch immer sehr über die Themen, über die ich halt rede, zu sprechen, zu referieren, ne? Die Themen, die mich halt interessieren. Was ich immer ganz interessant finde, an deiner Perspektive, ich habe immer den Eindruck, wenn dann da so andere Naturwissenschaftler sitzen, auch insbesondere Leute mit einem ingenieurswissenschaftlichen Hintergrund, wird nochmal besonders genau nachgefragt.
Ja, ich erinnere mich an eine Talsituation in den Alpen.
Ja, ja. Aber vor allem auch was so physikalische, mathematische Zusammenhänge betrifft, ne, dann redet man irgendwie über klimatologische Themen und dann wird wirklich gebohrt. Und das finde ich tatsächlich, man könnte es anstrengend finden. Ich finde es tatsächlich immer ganz praktisch, denn ich werde dazu gezwungen, einfach nochmal über die Themen nachzudenken, aber auch nochmal so genau darüber zu sprechen, dass es auch wirklich Sinn macht. Ja, auf der anderen Seite muss ich ja auch sagen, ich habe ja mal eine Erfahrung mit einem Ingenieur gemacht. Ich weiß nicht, ob du es weißt, ob ich es schon mal erzählt habe.
Ich habe
eine ganze Zeit lang mal immer großes Interesse daran gehabt, Klimawandelleugner vom Gegenteil
zu überzeugen. Ja, das hast du mal erzählt. Ja doch, und diese eine Erfahrung. Ja, du hast sie mir erzählt. Da die aber kein anderer gerade hört, erzähl sie doch gerne nochmal.
Ja, das war großartig. Also ich habe mich auf YouTube rumgetrieben und habe recherchiert, recherchiert zu dem Thema. Klimawandel, anthropogener Klimawandel, Klimawandelzweifler und habe dazu einen Vortrag gehalten, aber natürlich, ne, Echokammer, bin ich dann in so einer komischen Bubble gelandet und mein Algorithmus hat sich 2 Jahre nicht erholt davon. Somit wurden mir dann immer wieder solche Sachen vorgeschlagen. Es war wirklich grausam und ein Video war auch, ich nenne seinen Namen jetzt einfach nicht, der Typ ist aus einem anderen Bereich bekannt eigentlich, aber hat noch so ein, der heißt auch, glaube ich, der Unterblock oder so.
Und, das klingt schon kurz vor Blockwart.
Und da habe ich dann halt auch wieder mal irgendwie so einen Text hinterlassen, völliger Murks. Ich habe das auch mit AfD-Landtagsfraktionen gemacht und ach, keine Ahnung, ich habe da unfassbar viel Zeit verschwendet, wirklich. Und der Typ antwortete auf meine wirklich umfassende Kritik zu seinem Beitrag, zu seinem YouTube-Video, dann einfach nur mit dem einen Satz, Sie wissen schon, dass ich Dr. Ingenieur bin.
Ja, ad hominem Argument kennt jeder, der sich auch nochmal ansatzweise mit, wie nennt man das, wenn man diskutiert, Diskussion auseinandergesetzt hat, dass das ein Quatschargument ist.
Ja, natürlich. Aber genau. Naja, gut. Aber darüber wollen wir ja heute gar nicht reden. Wir haben uns ja tatsächlich ein Thema rausgesucht und ich glaube, was auch vielleicht anders ist dieses Mal, zumindest für diejenigen, die die letzten ersten 12 oder waren es 13, ich weiß gar nicht mehr, Podcast-Episoden gehört haben, wo wir immer schon einen regionalen Schwerpunkt hatten, aber wir haben nie wirklich über eine Tour geredet, die wir bei Fram anbieten. Und wir haben halt einfach mal gesagt, es sei vielleicht auch mal ganz interessant, mal sich eine Tour exemplarisch rauszugreifen und über ein ganz zentrales Element dieser Reise zu sprechen, um vielleicht auch mal einen Eindruck davon zu vermitteln, was wir auch ja auf unseren Touren machen und was wir vermitteln wollen. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir gemeinsam mal über unsere Reise in die marokkanische Sahara sprechen wollen. An diesem Beispiel auch einfach mal etwas intensiver über diesen Lebensraum, also sprich den Lebensraum Wüste, reden möchten.
Ja, du sprichst so vollmundig von uns. Damit sind nicht wir beide gemeint. Ich war nämlich noch gar nicht in der Sahara und habe diese Tour auch noch nicht mitgemacht. Was wir aber als Vorteil identifiziert haben, weil ich dann keine Ahnung habe und dann einfach mal so die Hoffnung, die entsprechenden bohrenden Fragen gleich mir irgendwo aus den Fingern sauge, wodurch das hoffentlich dann eine spannende Folge wird. Ich glaube, das kann man noch dazu sagen. Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß, mein Wissen über die Wüste besteht darin, dass es da mutmaßlich trocken ist. Und ansonsten habe ich ehrlicherweise auch nur dieses recht naive Bild, dass es da vor allem viel Sand gibt vor Augen. Wir haben ja beim Vorgespräch und auch über die Recherche schon mal so noch ist mir schon bewusst, dass dieses Bild viel zu unpräzise und unumfassend ist. Und ich bin sehr gespannt, mich da nochmal jetzt irgendwie auch nochmal weiterbilden zu lassen.
Weiterbilden zu lassen. Das klingt so, als sei ich tatsächlich ein Wüstenexperte. Und das muss ich auch sagen. Das ist tatsächlich auch ganz anders, denn ich bin überhaupt kein Wüstenexperte. Ganz im Gegenteil, ich treibe mich eigentlich eher wie so in den kälteren und arktischen Regionen dieser Welt herum und im Hochgebirge, wobei es da natürlich auch Wüstenformen gibt. Und ich fand es tatsächlich ganz spannend. Wir hatten bei Fram nie wirklich eine Reise, eine Exkursion zum Thema Wüste im Programm. Aber ich habe ja immer gesagt, ich möchte kein Destinationsreiseanbieter werden oder Expeditionsanbieter oder wie man es auch immer nennt, sondern mein Plan war ja eigentlich immer eher Lebensräume zu bereisen und nicht Länder in den Vordergrund oder irgendwelche Destinationen in den Vordergrund zu stellen, sondern über Lebensräume zu sprechen und diese kennenzulernen. Und Wüste fehlte dabei. Und dann hat mich irgendwann, ich muss tatsächlich sagen, ich weiß gar nicht mehr genau, wann, während Corona war das, der Fabian angerufen. Klingelt das Telefon, Nummer kannte ich nicht. Hallo, hier ist der Fabian. Ich weiß gar nicht mehr genau den Wortlaut. Ich habe gesehen, ihr macht nichts zum Thema Wüste. Vielleicht hättest du ja mal Bock. Ich habe da ein paar Kontakte, ich habe da ein paar Ideen. Hatte überhaupt gar keinen wissenschaftlichen Hintergrund. Und so habe ich dann auch erstmal gedacht, ja gut, das ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das passt. Aber diese Idee hat mich tatsächlich nie wieder losgelassen. Und ich habe da bis zu dem Zeitpunkt immer noch irgendwie gedacht, ja gut, mit Wüsten habe ich ja gar nichts zu tun, weil, wie gesagt, ich mich ja immer viel eher so in der Arktis rumgetrieben habe, in den letzten Jahren zumindest. Und dabei ist mir eingefallen, das stimmt eigentlich gar nicht. Denn ich war schon in so einigen Wüsten, allerdings nie so in dem Fram-Zusammenhang. Ich habe meine erste Wüstenreise nach dem Abi gemacht und war in der Sahara alleine zwischen Marokko und Algerien 2001 war das. Wir waren in der Namib mit einer Uni-Exkursion und in Namibia allgemein. Und also ich hatte schon Kontakte zur Wüste und hatte da auch so ein bisschen vergrabenes Fachwissen. Und ich weiß, diese Reise 2001 hat mich maßgeblich beeinflusst und beeindruckt. Und diese Erinnerungen kamen dann wieder hoch nach diesem Gespräch. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich konnte mich auf einmal wieder an diese unfassbare Stille erinnern. Ich konnte mich an diese wahnsinnig weite Landschaft erinnern. Und das hat mich unglaublich, ja, es hat mich halt nicht mehr losgelassen. Und so habe ich dann wieder Kontakt aufgenommen zu Fabian. Und wir haben dann eigentlich gemeinsam dieses Tour-Konzept
entwickelt.
Genau. Und ja.
Was ist das Tour-Konzept?
Das Tourkonzept unterscheidet sich so ein bisschen ja von den anderen Fram-Reisen, weil es ist halt kein begleitender Naturwissenschaftler oder Wissenschaftler irgendwie dabei, sondern wir erarbeiten uns den Raum auch so langsam, wobei man natürlich sagen muss, irgendwie auch auf den anderen Fram-Reisen, du weißt es ja irgendwie selber, ist es nicht so, als würde man den ganzen Tag irgendwie Vorträge hören. Es ist halt einfach nur so, dass man über viele Dinge, die man sieht, halt auch spricht oder sprechen kann, das gar nicht unbedingt immer tut. In Marokko ist das bisher noch nicht so, da ist kein Geologe dabei, da ist kein Archäologe, gar keine Archäologin dabei, das nicht. Aber es geht primär erstmal darum, diesen Lebensraum zu erfahren. Regional habe ich ja gesagt, eine Sahara ist riesig. Wir haben erstmal gesagt, wir machen den Einstieg in Marokko. Es gibt gerade auch eine Idee für Mauretanien. Aber wenn man sich die anderen Sahara-Länder halt anguckt und sich die Sicherheitslage da anschaut, ne, Stichwort irgendwie Algerien zum Beispiel, Libyen, unglaublich spannende Lebensräume dort und eine wahnsinnige Landschaft. Aber ist natürlich als kleiner Tourveranstalter irgendwie nicht möglich.
Ja. Wenn du auf den regionalen Lebensraum zurückkommen willst, wie muss ich mir das vorstellen? Also was meinst du damit? Wo fängst du an und was erarbeitest du dir dann? Also wo geht's hin? Also was muss ich mir unter sich einen Lebensraum erarbeiten vorstellen? Ich will darauf hinaus, wo startet ihr? Startet ihr direkt in der Wüste? Startet ihr wahrscheinlich am Rande der Wüste?
Ja. Ach, Du meinst also quasi den Ablauf der genau. Reise. Ja, also die Tour startet in Marrakesch. Erstmal keine Region, die zur Wüste zählt. Aber aus logistischer Perspektive der beste Platz oder der beste Ort, wo man sich halt irgendwie begegnen kann. Da hat man auch die Möglichkeit, so einen ersten Einstieg in die Kultur Marokkos irgendwie zu machen. Und dann fahren wir gemeinsam, also ich bin in dem Fall nicht dabei, zumindest in diesem Jahr nicht, über das Atlasgebirge nach Zagora. Und von Zagora aus gibt es eben unterschiedliche Regionen, in die man halt weiterfahren kann. In der Nähe von Zagora beginnt allerdings schon unsere Trekking-Tour. Also das ist jetzt in dem Fall kein Kamel-Trekking, das ist auch geplant für nächstes Jahr, sondern die Tour, die jetzt über Silvester stattfindet, ist eine reine Trekking-Tour. Also man ist mit Rucksäcken zu Fuß unterwegs und startet die Tour quasi im Anti-Atlas. Es gibt unterschiedliche, unterschiedliche Abschnitte des Atlasgebirge und der südlichste Abschnitt wird als Anti-Atlas bezeichnet und das Gebirge genauer, also diese Region ist das Jebel Bani-Gebirge und das muss man erstmal überwinden, also man läuft erstmal hoch. Das ist aus geologischer Perspektive, ich glaube, so eine Schichtstufe, wenn nicht sogar gar eine Schichtrippe, also so eine, müsste ich jetzt eine Karte zeigen. Also es ist ein sehr prägnanter Bergzug und wenn man da oben ankommt, kann man tatsächlich zum ersten Mal in Richtung Algerien gucken, also in Richtung der Grenze und schaut dann quasi in die ersten Ausläufer der Sahara. Also ich würde sagen, auch wenn die naturwissenschaftliche Wüstendefinition da andere Grenzen zieht, wenn man auf dem Kamm des Jebel Bani steht, schaut man zum ersten Mal runter in die Sahara, in die westlichen Ausläufer der Sahara. Und dann läuft man von dort aus runter in ein Felsenlabyrinth des Jebel Bani. Und von da geht es dann eben weiter so langsam, bis irgendwann man auch in den großen Ergs, im Erg Chegaga landet. Das sind die Sandwüsten. Also da ist die Sahara wirklich so, wie sie sich viele Leute vorstellen.
Okay, wo du gerade die Vorstellung schon angesprochen hast, da wäre ich jetzt auch als nächstes mal irgendwie nochmal drauf gekommen. Du hast jetzt diverse Begriffe genannt, die auch zu einer Wüste einfach dazugehören. Ich glaube, jetzt ist einfach mal so der gute Moment, sich mal wirklich damit auseinanderzusetzen, was denn überhaupt Wüste bedeutet und was denn überhaupt eine Wüste als klimatische Umgebung wirklich ausmacht. So, fangen wir doch mal einfach ganz einfach an. Regnet das gar nicht in der Wüste?
Nee, das stimmt so nicht. Es gibt tatsächlich unterschiedliche Definitionen für die Wüste. Mhm. Klingt jetzt trocken, wenn ich jetzt sage, trocken. So, wir widmen. Ja, klingt super, ne? Mhm. wenn man jetzt sagt, so, wir unterhalten uns jetzt erstmal über unterschiedliche Wüstendefinitionen, aber zum Thema Niederschlag zum Beispiel. Es gibt eine Definition nach Penck. Penck definiert, das ist der Name des Wissenschaftlers, die Trockengrenze oder die Ariditätsgrenze dort, wo die Verdunstungsrate höher ist als die Niederschlagsrate.
Ja.
Also das heißt, es kann durchaus 200 mm Niederschlag fallen im Jahr, wenn die potenzielle Verdunstung, muss man jetzt nicht ins Detail gehen, aber wenn die höher ist als 200 mm, hat man letztendlich in der Summe keinen verfügbaren Niederschlag, also kein verfügbares Wasser. Das wäre die Ariditäts- oder die Trockengrenze. Und das hat natürlich verschiedene Effekte und dann kommen wir zu anderen Wüstendefinitionen. Es gibt so eine rein vegetationsgeografische Wüstendefinition, die letztendlich Wüsten bezeichnet als die Gebiete der Erde, die sich durch eine geringe bis zu einer fehlenden Pflanzendecke kennzeichnen. Und da gibt es dann eben noch Unterschiede. Es gibt einmal Trockenwüsten, eben bedingt durch Wassermangel, Ariditätsgrenze. Und dann gibt es noch Kälte- oder auch Hochgebirgswüsten. Wir sind ja jetzt hier eher so im Bereich der Trockenwüste.
Aber du hast gerade das mit der Vegetation noch mal angesprochen. Das habe ich mich nämlich gerade auch noch mal direkt gefragt, wo du das mal konkret an der Zahl von diesen 200 Millimetern Wassersäule festgezogen hast. Das heißt doch dann aber auch im Umkehrschluss nicht unbedingt, dass da gar kein Wasser ist, was dann auch gegebenenfalls von irgendwelchen Lebewesen oder von der Vegetation benutzt werden kann, sondern das heißt nur, dass über einen bestimmten Zeitraum gerechnet dann hinterher mehr Wasser verdunstet als runterkommt.
Ja, und man muss natürlich davon auch ausgehen, das ist ja die, das fragen ja viele Leute. Ne? Also wenn ich jetzt sage, die Verdunstungsrate ist höher als die Niederschlagsrate, denken die meisten Leute, okay, es ist halt gar kein Wasser da.
Und das ist ja wahrscheinlich dann Quatsch.
Das ist Quatsch. Es ist natürlich trotzdem Wasser verfügbar, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat ein stärkeres Regenereignis und da fallen halt 10 Millimeter. Mhm. Dann verdunstet natürlich nicht dieses Wasser unmittelbar und sofort, sondern das sind ja, also die potenzielle Verdunstung ist halt aufs Jahr hochgerechnet, sondern es ist ja dann eben auch für eine gewisse Zeit Wasser verfügbar. Mhm. Und dieses Wasser kann sich unter Umständen dann auch in bestimmten Grundwasserspeichern zum Beispiel sammeln, so dass man ja über dieses Wasser auch über einen längeren Zeitraum verfügen kann. Ne, weil sobald das Wasser natürlich in der Erde versickert und dann in irgendeinem Grundwasserleiter zu finden ist, ist es halt, kann es nicht mehr verdunsten. Verdunstung ist halt immer oberflächlich. Also das ist so ein hypothetischer Wert.
Ja, und wenn man jetzt dann ja auch nur die Verdunstung da als Definitionsgröße ansetzt, muss ja eine Wüste auch nicht immer heiß sein.
Nee.
Sondern ich meine auch, dass du gesagt hast, entweder in Grönland oder auf Spitzbergen, dass da auch irgendwo Wüste war. Oder habe ich das jetzt gerade falsch erinnert?
Ja, es gibt ja sogenannte Kältewüsten und man zählt zum Beispiel die Antarktis auch zu einer riesengroßen Kältewüste. Mhm. Da hat man zwar keine große Verdunstung, aber man hat zwei andere Dinge. A, hat man halt keine Vegetationsbedeckung, also die andere Definition, ne, weil die Antarktis halt von einem großen Eispanzer bedeckt ist. Aber darüber hinaus hast du halt auch in der Antarktis sehr wenig Niederschlag, eben bedingt durch die Kälte. Nur mal als Beispiel. Ich nehme mal immer ganz gerne, wir sitzen gerade in Dortmund übrigens, vielleicht als Richtwert einfach mal immer Dortmund. Dortmund hat einen Jahresniederschlag von 852 Millimetern und eine Jahresdurchschnittstemperatur von 9,6 Grad. Ne? Aber diese 850 Millimeter sind vielleicht ganz interessant, damit man sich mal so vorstellen kann, was bedeutet es, wenn in einer Eiswüste in der Antarktis zum Beispiel McMurdo, ist eine bekannte Station, Klimastation, 200 Millimeter Niederschlag im Jahr fallen.
Ja, das ist ein Viertel davon.
Genau. Am Südpol fallen 0 bis 2 Millimeter Niederschlag im Jahr. hat einfach damit zu tun, dass kalte Luft und sehr kalte Luft dort unten natürlich kein Wasser speichern kann. Und ja, genau. Also es gibt auch Eiswüsten, also Hitze ist nicht unbedingt immer die Voraussetzung für eine Wüste, das stimmt.
Du hast jetzt gerade schon die Thermodynamik, die ja bei dem Thema Verdunstung, und wenn wir ja eine negative Verdunstungsbilanz brauchen für die Wüste, ist die Thermodynamik vielleicht an der Stelle auch nochmal irgendwie relativ entscheidend, wenn wir jetzt dann nochmal in die Sahara hineinschauen. Denn in der Sahara ist es ja warm und die Fähigkeit der Luft, Wasser zu speichern, ist ja von der Temperatur abhängig. Du hast es jetzt gerade gesagt, in der Antarktis ist es so kalt, dass man quasi, dass die Luft als solches überhaupt keine Feuchtigkeit überhaupt aufnehmen kann. Mhm. In der Sahara ist es dann da vielleicht genau auch andersrum, weil da ist es ja warm. Entsprechend könnte die Luft ja einfach entsprechend viel Feuchtigkeit aufnehmen. Es wird halt nur nicht entsprechend wieder irgendwo kälter, sodass dann die in der Luft gebundene Feuchtigkeit sich irgendwo abregnen kann. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Hier wird es natürlich jetzt ein bisschen komplexer, weil worüber wir uns jetzt an dieser Stelle unterhalten, ist ja nicht mehr einfach nur noch so, ab wann ist eine Wüste, sondern warum ist in bestimmten oder gibt es in bestimmten Regionen der Welt Wüsten? Und es gibt eben unterschiedliche Wüstentypen. Wenn du möchtest, können wir mal in diese unterschiedlichen Wüstentypen reinschauen, denn ja, weiß ich nicht. Fallen dir vielleicht irgendwelche Wüsten auf unserer Welt ein? Also kennst du außer der Sahara irgendwelche anderen Wüsten?
An der Antarktis ist wohl eine. Das habe ich jetzt gerade gehört. Mhm. Ansonsten kenne ich noch Gobi. Die ist doch irgendwo in Asien. Dann ist die Namib nicht auch noch mal eine eigene Wüste. Ja, da hört es dann auf.
Ja, aber damit hast du schon mal im Prinzip zwei unterschiedliche Wüsten genannt, die auch eine andere Genese haben, also die auch aus völlig unterschiedlichen Faktoren entstehen. Und die Thermodynamik, die du gerade angesprochen hast, spielt da tatsächlich immer eine Rolle. Denn man muss sich, glaube ich, einfach erstmal eine wichtige Grundregel merken, wenn man über Wüstenentstehung spricht. Denn du hast völlig recht, kalte Luft speichert wenig Wasser, warme Luft speichert viel Wasser. Aber, und das ist halt wichtig, dieses Wasser, was in warmer Luft gespeichert ist, ist ja nicht unbedingt immer direkt verfügbar. Das heißt, nee. Niederschlag entsteht ja dann, wenn diese warme, wasserreiche Luft wieder abkühlt, über ein bestimmtes Kondensationsniveau und dann Wolken entstehen, die sich dann abregnen. Mhm. Und, das ist in Wüsten aus unterschiedlichen Gründen eben nicht der Fall. Und fangen wir vielleicht mal an mit der Namib. Du hast ja gerade von der Namib gesprochen. Mhm. Auch eine Wüste, auch eine heiße Wüste. Mhm. Also zumindest tagsüber ist es sehr heiß, nachts kann es auch mal sehr kalt werden. Und die Namib gehört zu dem ersten spannenden Wüstentyp, der sogenannten Küstenwüste. Und das ist tatsächlich ein ganz interessanter Effekt, weil diese Küstenwüsten entstehen immer, oder gibt es im Prinzip sowohl in Südamerika an der Westküste als auch in Afrika an der Westküste. Und die entstehen immer dort, wo besonders kalte Meeresströmungen an die Oberfläche kommen. So ein Upwelling-Prozess. Mhm. Das ist eben Wasser aus der Antarktis, besonders kaltes Tiefenwasser, welches dort bedingt durch die Erdrotation an den Westküsten dieser zwei Kontinente an die Oberfläche kommt. Wir kennen das in Südafrika beziehungsweise in Namibia, ist das der Benguela-Strom. Noch nicht gehört.
Ja. Tatsächlich nicht. Ich finde immer nur so beeindruckend, dass du diese Worte alle auswendig weißt.
Ich habe hier Notizen, das darfst du nicht vergessen.
Ach so, okay.
Tatsächlich steht Benguela-Strom hier nicht, aber du weißt ja auch, wie das ist, wenn man mal einmal irgendwo war, dann erinnert man sich auch leichter daran. Und ich meine, ich habe das natürlich irgendwie auch studiert. Ich wäre wahrscheinlich genauso fasziniert davon, wenn du mir jetzt hier irgendwas über Details zur Thermodynamik erzählen würdest.
Ich bin kein Thermodynamiker.
Okay, aber der Benguela-Strom, kaltes Tiefenwasser aus der Antarktis, welches eben unmittelbar an die Entstehung der Antarktis gekoppelt ist. Und dieses Wasser kommt dort an der Küste Südwestafrikas, damit meine ich jetzt nur die geografische Lage dieser Länder, an die Oberfläche. Und dadurch hat man einen ganz interessanten Effekt. Denn auf der einen Seite ist es natürlich am Land sehr warm und am Meer sehr kalt. Diese Luftmassen, die dort aufeinandertreffen, sollten ja eigentlich, also ein hoher Feuchtigkeitsgehalt und warme Luft letztendlich dazu führen, dass es vielleicht zu mehr Niederschlag kommt, tut es aber nicht, denn die kalte Luft vom Meer, die potenziell viel Feuchtigkeit speichert, ist relativ schwer.
Ja.
Und die warme Luft, die vom Land kommt, ist verhältnismäßig leicht und legt sich quasi dadurch
drüber
über diese verhältnismäßig feuchten Luftmassen. An der Küste, und das ist der spannende Effekt, das hat man übrigens in Peru zum Beispiel auch, hat man immer so einen Küstennebel. Also man merkt richtig, die Luft ist feucht, aber durch diese sogenannte Inversionsschicht, also warme Luft über kälterer Luft, kann die Luft nicht aufsteigen.
Und dementsprechend sich in der Wärme auch nicht vermischen und dann abregnen?
Genau. Okay, ja. Das funktioniert halt nicht. Also das heißt, diese Luftmassen werden quasi von der warmen Luft unten gehalten.
Und blockiert.
Und blockiert. Also Inversionsschicht heißt im Prinzip, nach oben hin wird es eigentlich immer kühler.
Ja.
Und wenn dann irgendwo so eine Sprungschicht kommt und es wird auf einmal mit der Höhe wärmer,
ja,
dann entsteht so eine Inversionsschicht und Luftmassen können nicht aufsteigen. Und das ist eben genau der Effekt, auf den ich gerade schon hingewiesen hatte. Wenn Luftmassen nicht aufsteigen, kommen sie auch nicht über das sogenannte Kondensationsniveau. Also es findet keine Wolkenbildung statt und somit auch kein Regen. Und somit ist es in der Namib immer trocken. Also die Wolken bilden sich nicht. Die Feuchtigkeit, die potenziell da ist, ne, die vom Meer kommt, kann nicht abregnen. Küstenwüste. Und dann hast du ja gerade noch. Die Gobi genannt, wird immer zusammen genannt mit der Taklamakan zum Beispiel. Das sind sogenannte Binnen- oder Kontinentalwüsten. Anderer interessanter Effekt, kann man sogar relativ gut abkürzen, denn feuchte Luft kommt meistens immer vom Meer.
Mhm.
Und je weiter diese Luftmassen sich in die Kontinente hinein bewegen, desto mehr regnen sie sich ab,
ja.
Verlieren somit an Feuchtigkeit und werden einfach trockener. Das heißt, mit zunehmender Entfernung zu den Küsten wird es das Klima, man sagt, immer kontinentaler und somit auch immer trockener.
Ja.
Und insbesondere bei der Gobi und bei der Taklamakan kommt noch ein ganz anderer Effekt dazu. Das sind nämlich nicht einfach nur Binnen- oder Kontinentalwüsten, sondern es ist so ein Mischtyp. Da kommen wir jetzt zum dritten Typ der Wüsten. Das sind die sogenannten Regenschattenwüsten.
Mhm.
Und ja, diese beiden Wüsten liegen in diesem Fall im Regenschatten des Himalaya-Gebirges.
Ah ja, der ist auch noch im Weg, ne? Ja.
Genau. Ja, die Berge sind halt auch noch im Weg. Ein anderes Beispiel für eine Regenschattenwüste ist zum Beispiel die Mojave-Wüste, die von der Sierra Nevada abgeschirmt wird. Und da hat man auch wieder, also quasi einen ähnlichen Effekt, feuchte Luftmassen kommen vom Meer. Und da muss man sich halt einfach vorstellen, diese feuchten, relativ warmen Luftmassen treffen auf ein Gebirge und werden dann eben durch die Topografie dazu gezwungen aufzusteigen. Mit zunehmender Höhe wird es immer kälter, da eben kühlere Luft weniger Wasser speichern kann, hatte ich ja auch gesagt, ne, entsteht irgendwann, kommt immer dieser Punkt der Kondensation.
Ja.
Also heißt Wolkenbildung, Kondensationsniveau gleich Wolkenbildung. Die steigen dann noch höher und dann regnet es irgendwann.
Ja.
Ja, die Feuchtigkeit, die allerdings vorher in der Luft gespeichert war,
ist dann weg.
Die ist weg. Und somit kommt es zu zu zwei verschiedenen Effekten. Aber der wichtigste für die Wüstenbildung ist halt der, dass diese Luft, die dann auf der anderen Seite des Gebirges wieder absinkt und sich wieder aufwärmt, das kommt ja auch noch dazu, die hat dann keine Feuchtigkeit mehr.
Ja.
Und dementsprechend sind hinter Gebirgen ist es oft trockener. Können wir sogar hier in Deutschland beobachten. Wir haben jetzt, also es gibt jetzt keine Wüste hinterm Harz, ne? Aber wenn man sich mal die Niederschlagsverteilung in Deutschland anguckt, also hinterm Harz zum Beispiel, ist es deutlich trockener. Weil eben da viel Regen hängen bleibt, sagt man so umgangssprachlich.
Ja, so viel Zeit haben wir. Oder kann man das dann nicht auch einfach umdrehen und dann sagen, warum es in den Alpen eben nicht so ist? Weil da haben wir ja auch ein hohes Gebirge, was im Süden auch von einem Meer angegrenzt wird. Aber um die Alpen herum haben wir ja keine Wüste irgendwo.
Ja, aber da hast du ja natürlich im Norden letztendlich die feuchten Luftmassen, die vom Atlantik kommen,
ja.
Die sich dann halt am Nordrand der Alpen abregnen. Vom Süden her kommen die feuchten Luftmassen vom Mittelmeer. Insofern hast du
da das Problem nicht.
Du hast da dieses Problem nicht, aber was halt schon auffällt in den Alpen, ist, dass du sogenannte inneralpine Trockentäler hast. Also das heißt, im inneren Bereich der Alpen, wo ja. Beispielsweise dann diese Luftmassen einmal die nördliche Alpenkette übersteigen und dann zum Beispiel wieder ins Inntal absinken,
ja.
ist deutlich trockener.
Okay, hochspannend. Also wir haben jetzt so ein bisschen was mehr noch dazu gelernt, was denn überhaupt die Wüste ausmacht und vor allem für die Entstehung von Wüsten beifügt. Ich bin dadurch jetzt ein bisschen schlauer nochmal an der Stelle geworden. Lass uns nochmal diesen Begriff der Topografie an der Stelle nehmen und dann darüber nochmal zurück in die Sahara gehen. Und nach Marokko. Du hast das Atlasgebirge gerade dann eben schon mal angesprochen. Ich kann es jetzt selber schon mal zusammenfassen. Wir sind da in Marokko, da haben wir im Norden das Mittelmeer und ich weiß jetzt gar nicht, wie das Atlasgebirge verläuft. Verläuft das von West nach Ost oder ist das von Nord nach Süd? Und dient dann da, und ich will darauf hinaus, hat das Atlasgebirge dann da auch die Funktion des Gebirges, wie du es gerade beschrieben hast, dass es wie eine Wetterscheide funktioniert und auch zu diesen sich nicht vermischenden Luftmassen beisteuert? Oder welche Aufgabe erfüllt das Atlasgebirge dann da vor Ort?
Mhm. Also deine Frage anders formuliert würde jetzt bedeuten, ist die Sahara eine Regenschattenwüste?
Ich würde es noch ein bisschen regionaler sehen, weil die Sahara ist ja nicht nur in Algerien, sondern die geht da ja nochmal ganz viel weiter. Und du hast ja, die geht doch auch im Westen auch bis an die Küste, oder?
Ja, es ist eine riesengroße Wüste.
So,
ja,
eben, also dass ich würde jetzt mal glatt behaupten, dass das Atlasgebirge nicht nur als einziger Regenschatten für die Sahara beigesteuert werden kann, sondern wahrscheinlich... Ah, das ist dann die nächste Frage, die du dann nach der Beantwortung vielleicht immer angehen kannst. Was sind die Gründe dafür, dass sich die Sahara auf diese unglaubliche Dimension ausgeführt hat? Aber erstmal würde ich jetzt vielleicht lokaler anfangen, ne? Weil wir waren ja eben auch gerade bei der Tour und über das, was man da irgendwie sich als Lebensraum erarbeiten kann. Du hast gesagt, wir schreiten über diesen Kamm und können dann in eine wirkliche Wüste mit dieser Vorstellung des Sandes irgendwie hineinblicken. Mhm. Und was trägt das Atlasgebirge dazu bei?
Mhm. Tatsächlich im Verhältnis relativ wenig.
Ach so, okay.
Ja, ja. Also es ist schon ganz interessant, sich die Niederschlagsverteilung mal anzugucken, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel in Marrakesch startet, auf der dem Atlantik zugewandten Seite quasi des Atlasgebirge hat man so einen Jahresniederschlag von 250 Millimetern. In Ouarzazate, also auf der östlichen Seite des Atlasgebirges, hat man nur noch so knapp 110 Millimeter. Und dann wird es immer weniger, bis man irgendwann in Algerien, in Salah, nur noch 18 Millimeter Jahresniederschlag hat. Mhm. Aber tatsächlich ist es wirklich so, dass es sehr schwer fällt zwischen regionalen Effekten des Atlasgebirges und diesen großräumigen Ursachen der Sahara-Entstehung zu differenzieren. Ich muss auch ehrlich sagen, vielleicht kann man das sogar, ich weiß nicht, ich kann es in dem Fall nicht, denn die Ursache für die Entstehung der Sahara ist tatsächlich eine ganz andere. Und die ist viel großräumiger. Also man muss die großräumiger denken. Und ich glaube, der Effekt, der zur Entstehung der Sahara führt, ist deutlich schwergewichtiger als der regionale Effekt des Atlasgebirges.
Okay.
Mit Sicherheit ist es so. Also ich gehe schon davon aus, also wäre das Atlasgebirge nicht da, hätte man wahrscheinlich... Also davon gehe ich aus, wahrscheinlich in Ouarzazate zum Beispiel doch noch höhere Niederschläge. Also es könnte durchaus sein, dass die Sahara dann nicht, also vielleicht erst später anfangen würde. Also ich möchte nicht bestreiten, dass das Atlasgebirge auch einen Effekt hat. Aber der eigentliche Grund für die Entstehung der Sahara ist ein anderer, denn wir haben über einen ganz wichtigen Wüstentyp noch nicht gesprochen und das sind die sogenannten Wendekreiswüsten.
Okay.
Und die Sahara gehört eben zu dieser sogenannten Wendekreiswüste. Es gibt noch eine weitere Wendekreiswüste. In Afrika ist es die Kalahari und die große Sandwüste in Australien. Das sind auch Wendekreiswüsten. Du guckst mich schon
so Fragen an. Australien auch als riesige Wüste. Gar nicht dran gedacht. Muss sagen, bevor ich mit dir gesprochen habe, habe ich den Begriff der Wendekreiswüste irgendwie noch gar nicht gehört. Da fallen mir diverse Witze zu ein, die lassen wir jetzt raus. Deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, bei Wendekreis hat das was mit irgendwelchen Luftströmen zu tun, die sich irgendwo wenden und drehen.
Der Form nicht. Also es hat was mit Luftströmung, es führt zu Luftströmung. Also man muss sich das halt so vorstellen, wir versuchen mal im Geografieunterricht so ein bisschen einzusteigen. Ich glaube, das ist so der letzte Bereich, wo wir alle, also wir und vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das letzte Mal mit diesen Begriffen in Kontakt kamen. Man muss sich ja vorstellen, am Äquator steht die Sonne im Zenit.
Ja.
Das führt zu sehr hohen Verdunstungsraten. Dementsprechend verdunstet da sehr viel Wasser. Dieses Wasser steigt auf. Es bilden sich Wolken und diese führen dann wieder zu einem sehr hohen Niederschlag. Das ist die sogenannte, vielleicht kennst du es sogar noch, innertropische Konvergenzzone. Das sind die Tropen. Das ist dieser Tropengürtel um den Äquator herum.
Ich wollte nämlich gerade sagen, weil nur das kann ja nicht unbedingt dann zu der Wüste führen, weil in Afrika hast du ja im Bereich der Sahara die Wüste, aber wenn du ja nach Amerika rübergehst, Südamerika, hast du da ja einfach Tropen. Und den Regenwald, oder habe ich jetzt gerade die Lage des Äquators falsch?
Nee. Also in Afrika ist in Äquatornähe sind keine Wüsten. Da sind wir im Regenwald.
Ah ja, okay. Dann habe ich die Lage des Äquators wohl falsch.
Das kann sein. Ich muss jetzt auch gerade mal denken, nein, aber im Äquator, also im Bereich dieser innertropischen Konvergenzzone, hast du halt die Tropen und diese hohen Niederschläge. Und das ist ein in sich geschlossener Kreislauf, ne? Die Feuchtigkeit verdunstet, steigt auf, es regnet, es bleibt feucht. Also es geht halt quasi kein Wasser verloren in diesem Bereich. So, die Wendekreise, also das ist ein Äquator, null.
Ja.
Und die Wendekreise nördlich und südlich des Äquators liegen bei 23,5 Grad.
Ja.
Im Norden und im Süden. Und diese Wendekreise grenzen im Prinzip diesen Bereich oder den Bereich ein, in dem die Sonne im Zenit steht.
Ja.
Nördlich und südlich der Wendekreise steht die Sonne nicht mehr im Zenit.
Ja.
So. Weil die Erdachse in diesem Bereich schwankt. Mhm. Im Sommer und im Winter. Das heißt, diesen Effekt, den ich gerade eben beschrieben habe, der eben besonders deutlich in den Tropen ist, der beschränkt sich sehr auf eben diesen Bereich zwischen dem nördlichen und südlichen Wendekreis. Mhm. Im Bereich dieser Wendekreise, also außerhalb dieses grünen Tropenstreifens in der Nähe des Äquators, passiert jetzt was anderes. Du musst dir jetzt vorstellen, diese Luftmassen steigen auf in den Tropen, regnen nieder. Ein großer Teil dieser Luftmassen steigt weiter auf bis zur sogenannten Tropopause. Nach der Troposphäre kommt die Tropopause. Jetzt muss ich auch mal wieder überlegen. Das Wichtige an der Tropopause ist tatsächlich, es ist wieder eine Inversionsschicht. Also da steigt die Temperatur auf einmal wieder. Das heißt, diese Wolken, die dort aufsteigen, man kennt das vielleicht bei so Gewitterwolken, so Ambosswolken nennt man die ja auch, die steigen ganz hoch auf bis zu dieser Tropopause. Aber da geht's nicht weiter. Ja. Da ist quasi Ende.
Ja, das hast du doch auch, wenn du im Flugzeug fliegst. Irgendwann hast du die Wolkendecke einfach durchbrochen, oder? Ist das ähnlich?
Das muss nicht unbedingt immer zwangsweise an der Tropopause liegen.
Okay.
Es gibt ja auch tiefere Wolkenschichten, genau. Aber die Tropopause ist quasi die maximale Höhe, in die Wolken aufsteigen können.
Ah, okay, ja.
Und da stoßen dann die Luftmassen an ihre Grenze und können nicht weiter aufsteigen. Mhm. Was machen sie, wenn sie nicht weiter hoch können? Sie weichen aus.
Breiten sich aus und werden flächig.
Genau, nach Norden in dem Fall oder in Richtung Süden.
Ja.
Und da passiert jetzt was ganz Spannendes. Denn diese warmen Luftmassen befinden sich dann im Bereich der Tropopause und sinken dann langsam irgendwann wieder ab im Bereich der Wendekreise.
Ja.
Was passiert jetzt mit diesen absinkenden Luftmassen? Selbst wenn diese Luftmassen noch feucht wären.
Ja.
Was sie ja größtenteils, weil sie sich ja abgeregnet haben, auch in den Tropen, größtenteils auch nicht mehr sind, sinken diese Luftmassen ab und erwärmen sich. Das heißt, es ist letztendlich der umgekehrte Effekt zum Aufsteigen. Also sprich, es wird gar kein Kondensationsniveau erreicht. Die Luft steigt ab, sinkt ab, erwärmt sich und da regnet sich gar nichts mehr ab.
Weil sowieso gar nichts mehr da ist.
Es ist nichts mehr da und zusätzlich gibt es dann halt eben noch den Effekt, dass absinkende Luftmassen sich halt aufwärmen und dann sowieso die Feuchtigkeit speichern. Mhm.
Und das heißt, das Restbisschen Feuchtigkeit, was noch drin wäre, kann sich, weil die Temperatur steigt, kann sich auch gar nicht
physikalisch. Weil die Temperatur sinkt, steigt,
richtig. Genau, weil die Temperatur steigt.
Die Luftmassen sinken, die Temperatur steigt.
Genau. Mit steigender Temperatur geht mehr Wasser in die Luft hinein. Also kann die da gar nicht rausgehen, wenn es wärmer ist.
Heißt de facto,
es bleibt kein Niederschlag.
Kein Niederschlag. Und diesen Effekt, den haben wir eben besonders im Bereich der Wendekreise.
Und die Wendekreise sind quasi die Kreise ergeben sich quasi in Nord- und Südrichtung um den Äquator herum.
Ja.
Ah, ja.
Auf 23,5 Grad nördlicher und südlicher Breite.
Ah, okay. Aber trotzdem, wenn ich mir Afrika angucke, hast du da im oberen Bereich diese riesige Sahara und in Südamerika, was ist das? Auf die Hälfte von Brasilien hast du ungefähr den Äquator, ne? So grob. Aber ganz Brasilien ist ja oder hat ja Regenwald und hat ja entsprechend auch eben nochmal Tropen. Und dann hast du da ja auf dem ganzen Kontinent keine so großen Wüstenausbreitungen.
Na gut, aber wenn man sich mal wirklich die nördliche Ausbreitung der Savanne zum Beispiel, also Grenze ist ja so die Sahelzone, anschaut, ja, und guckt mal nach Südamerika, ja, es ist in Südamerika definitiv nicht so trocken.
Ja.
Die nördliche, also ich würde da eher nach Mittelamerika schauen, weil Definition,
ja,
per Definition, wenn man sich jetzt ganz starr an die Wendekreise hält, dann wäre man ja da irgendwo in Mittelamerika.
Oh, ich habe den Äquator schon wieder viel zu tief gesetzt. Mhm. War wirklich das, also.
Ja, man müsste halt im Prinzip davon ausgehen, dass Mittelamerika so trocken wäre, ne? Also und, Nicaragua, ja, Guatemala. Und da hast du natürlich wieder andere Effekte. Da muss man natürlich sagen, es ist in Afrika so, du hast natürlich eine riesengroße Landmasse. Und diese anderen Effekte, von denen ich gesprochen hatte.
Ja.
Also das Thema Binnenwüste.
Ne? Das kickt ja dann auch nochmal rein, weil das,
genau.
Ich würde euch wirklich empfehlen, wenn ihr was Orientierung angeht, genauso verloren seid wie ich, guckt euch mal wirklich parallel gerade eine Karte dazu an, wo der Äquator einfach herläuft. Das klingt so banal, aber ich verstehe meine eigene Frage nämlich nochmal gerade, weil ich hatte irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm, dass die Sahara im Grunde genommen auf der Höhe eher von Mexiko ist. Mhm. Und Mexiko verbinde ich natürlich schon mal direkt viel stärker mit Wüste als Brasilien. Ich habe den Äquator viel südlicher auf der Lage von Südamerika verortet. Das war natürlich ungünstig von mir jetzt.
Ja, ja, und man darf natürlich nicht vergessen, wenn man auf der gleichen geografischen Breite jetzt nach Mittelamerika guckt zum Beispiel,
ja,
hast du A, nicht so eine große Landmasse, also diese ganzen Kontinentalitäts- und Binneneffekte spielen da überhaupt gar keine Rolle. Dann hast du eine andere, na, sagen wir mal, eine ganz andere Wetterküche dort,
ja,
eben bedingt durch den Golf von Mexiko oder wie heißt der jetzt
mittlerweile? Nein, wir bleiben, das fragen wir gar nicht.
Ich finde auch, bedingt durch den Golf von Mexiko und die Karibik. Und dann kommt natürlich auch nochmal dazu, wenn du nach Guatemala und Nicaragua schaust, du hast halt auch viel Hochland, ne? Und da hast du dann auch wieder so, sagen wir mal, feuchte Luftmassen, Nähe zum Meer und dann halt eben auch so topografische Effekte, dass da halt die Luftmassen wieder aufsteigen und es so Höhenniederschläge, also höhenbedingte Niederschläge gibt. Also topografischen oder orografischen Regen, sagt man dann auch. Deswegen, also da muss man immer ziemlich genau hingucken, weil Effekte sich auch oft überlagern.
Das stelle ich jetzt gerade auch fest. Vielleicht seid ihr auch so erleuchtet beim Hören dieser Folge. Ja, ich offenbare gerne meine Unkenntnis. Das soll dieser Podcast ja auch so ein bisschen bereinigen.
Ja, ich nicht. Wenn ich irgendwas nicht weiß, bitte ich dich darum, das immer sofort rauszuschneiden.
Piep.
Ja. Genau. Ja, und damit wären wir tatsächlich
jetzt endgültig bei der Sahara, glaube ich, als solches mal angekommen.
Genau, und wir sind durch mit den Wüstentypen. Also ja, nur nochmal, um die Begriffe zu erwähnen. Küstenwüste, Regenschattenwüste, vielleicht mit ein paar Beispielen. Ne? Küstenwüste, Namib, Regenschattenwüste, Mojave-Wüste zum Beispiel. Binnenwüste, Kontinentalwüsten wären dann sowas wie Taklamakan und Gobi. Wobei das sind auch so Übergangstypen, die man auch oft bei den Regenschattenwüsten findet. Und dann eben, genau, wir sind zurück in der Sahara, eine Wendekreiswüste und somit die größte, ja, nicht somit, sondern in diesem Fall die größte Wüste der Welt. Deshalb auch so interessant und spannend.
Mhm, ja. Welche Effekte tragen denn jetzt in Summe dann zur Bildung der Sahara im Einzelnen bei? Also wir haben jetzt den Wendekreis. Ist das der größte Effekt? Wahrscheinlich dann schon, ne?
Also, ja, tatsächlich muss man sich jetzt halt hier fragen, ne, das Thema Kontinentalität spielt da natürlich auch eine ganz große Rolle, ne? Aber wenn man wirklich mal in die Literatur guckt, wird die Sahara immer im Zusammenhang mit den Wendekreisen genannt. Also es ist wirklich eine typische Wendekreiswüste. Nicht die einzige, ne? Also ich hatte ja gerade schon gesagt, es gibt noch die Rub al-Khali oder die Neufut auf der arabischen Halbinsel. Die Wüste Thar in Indien ist auch eine Wendekreiswüste. Oder eben auf der südlichen Seite die Kalahari. Atacama wird tatsächlich auch noch oft zu den Wendekreiswüsten gezählt. Aber ich glaube, aufgrund der Größe des afrikanischen Kontinents spielen da eben auch noch andere Dinge eine Rolle. Und das führt natürlich dazu, dass diese Effekte sich überlagern und man dann halt so ganz extreme extreme klimatische Bedingungen hat. Ich hatte ja gerade schon gesagt, in Algerien, in Insalah, könnt ihr mal googeln, also In und dann Salah, S-A-L-A-H, ist wirklich mitten in der algerischen Wüste, hast du einen Jahresniederschlag von 18 Millimetern im Durchschnitt in den letzten 30 Jahren gehabt.
Ja.
Und halt diese extrem hohen Temperaturen. Ich glaube, das mittlere Tagesmaximum, habe ich jetzt noch nachgeschlagen, liegt bei 45 Grad Celsius. Aber es kann auch sehr kalt werden. Mittleres Tagesminimum im Januar 7,1 Grad habe ich noch hier aufgeschrieben.
Das ist echt, echt frisch. Und ich will so ein bisschen nochmal darauf hinaus, wie sich das denn tatsächlich in der relativen Luftfeuchte tatsächlich anfühlt und ob man das nicht nochmal irgendwie in Relation setzen kann. Das fühlt sich sehr, sehr trocken an. Und ich habe mal letztens irgendwo nochmal den Vergleich gesehen. Das Einzige, woran man das so ein bisschen mit vergleichen kann, ist, wenn man schon mal so ein Trocknungsgerät in der Wohnung irgendwo stehen hatte, weil man irgendwo einen Wasserschaden hatte und das dann dafür sorgt, dass die Feuchtigkeit sich aus den Wänden zieht. Dann ist man, glaube ich, bei so einer Luftfeuchte von so 30% in so einem Raum, damit so ein Raum mal irgendwo so durchtrocknet. Und ich glaube, in der Wüste ist die relative Luftfeuchte aber noch weniger, oder? Dass man vielleicht einfach mal so ein Gespür für dafür bekommt, wie wenig das denn dann überhaupt wirklich ist.
Ja, ich kann nur sagen, ja, man kann das halt natürlich auch nie wirklich jetzt für die ganze Sahara sagen.
Nee, natürlich nicht.
Es fällt mir halt auch schwer. Ich finde, so Daten sind immer unglaublich schwer greifbar. Ne? Also du hast schon recht damit, wenn man so Vergleiche zieht und sich halt irgendwie vorstellt, ja, ich weiß ja, aber die wenigsten von uns werden schon mal, also ich hatte das in meiner alten WG, dass wir so ein Trocknungsgerät mal den ganzen Sommer da stehen hatten. Das
hatte doch jeder schon mal irgendwie so eine Gammelwohnung.
Ja, das kann sein. das war echt schrecklich. Aber ich glaube, uns fehlen tatsächlich für diese Temperaturen und diese Bedingungen hier in Mitteleuropa zum Glück
Verständnis.
Das Verständnis.
Okay.
Das Verständnis und das Gefühl und der Vergleich. Was tatsächlich so ist, und das muss ich wirklich sagen, also ich bin wirklich jemand, der mit Hitze nicht gut klarkommt, aber ich habe auch in der Sahara gemerkt, es ist was anderes, ob man in Indonesien oder irgendwo anders in den Tropen oder auch Subtropen bei einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit Temperaturen über 30 Grad hat. Das finde ich ganz unerträglich. Also damit komme ich überhaupt nicht zurecht. Und das kann ich tatsächlich, damit kann ich in der Sahara, also in den Wüsten tatsächlich besser umgehen. Also diese trockene Hitze kann man besser aushalten, mein Empfinden. Und was man natürlich auch noch sagen muss, ich hatte es gerade einmal ganz kurz erwähnt bei den Klimadaten zu dieser Oase in Algerien, man hat immer so die Aussicht auf Erfrischung. Also es wird oft einfach nachts deutlich kühler. Und das macht es tatsächlich
viel erträglicher.
Erträglicher und angenehmer. Und das ist so mein Empfinden. Ich muss aber dazu sagen, ich war, wenn ich in der Sahara war, also ich glaube, das Früheste war da eben damals 2001, es war Ende September, es war unfassbar heiß. Ich kann mich aber kaum noch daran erinnern, weil es war 2001. Ich war über den 11. September tatsächlich in der Wüste. Danach November, Dezember, im Winter in der Namib. Ich bin kein Mensch, der beurteilen kann, wie sich das anfühlt, wenn man wirklich jetzt gerade in der Sahara unterwegs ist. Ich kann übrigens jetzt an der Stelle, ne, ich meine, du hast ja gerade darauf hingewiesen, das mache ich bei den anderen Folgen oder habe ich auch öfter mal gemacht, schaut euch nebenbei Google Maps an. Also das mache ich total gerne. Also auch ich mache das jetzt hier gerade nebenbei. Viele Sachen nochmal irgendwie sehen und erkennen. Ich stehe ja besonders auf die Geländeansicht. Zum Thema Wüsten eignet sich besonders die Satellitenbildansicht. Es gibt auch eine andere Website beziehungsweise App windy.com.
Ja.
Und da kann man auch so einen Temperaturlayer anstellen. Und das kann ich auch jedem empfehlen, mal wirklich in den Sommer- oder auch in den Wintermonaten mal so zwischendurch zu gucken, global, wie so die Temperaturverteilung ist. Das finde ich nämlich immer ganz, ganz großartig, weil man da wirklich nicht anhand von einzelnen Stationen oder Stationsdaten das Wetter sieht und die Temperaturen sieht, sondern wirklich global und flächendeckend. Man muss dann einfach den Layer Temperatur einstellen und dann sieht man schon die unterschiedlichen Farben. Und dann kann man hier zum Beispiel reinklicken und sieht jetzt gerade irgendwie die Temperaturen.
Warte mal. Den Link dazu können wir euch natürlich auch einfach in die Shownotes packen.
Ah ja, das sagt man immer, ne?
Das sagt man, das macht man dann auch und das ist dann auch, das macht dann für solche Sachen auch einfach Sinn.
Ja, Mauretanien übrigens gerade 45 Grad Celsius, genau jetzt in diesem Moment.
Schnapper. Genau, also geht doch, klickt euch da doch vielleicht mal rein, geht auch mal vielleicht auf den Link der Seite, außer ihr fahrt gerade im Auto, dann lasst es bitte sein. Aber bei allen anderen Gelegenheiten haltet doch kurz inne und versucht Andres Klicks nachzuverfolgen, damit ihr vielleicht ein Bild dessen irgendwie bekommt.
Ich gucke mir dann immer so die Temperaturen an. Jetzt gerade bin ich hier mitten in Grönland und wir sind da bei minus 3 Grad. Das ist extrem warm, extrem warm. Ja, es ist Sommer, aber trotzdem ist es sehr warm. In der Antarktis.
Ja.
Nicht, da ist Winter. Das sind jetzt so Punkte, die kann man, glaube ich, rausschneiden.
Mal sehen. Du hast jetzt, oder wir haben jetzt gerade über unterschiedliche Gesichter von Wüsten gesprochen, über die Antarktis oder eben auch über die Sahara. Und ich selber habe da immer noch die ganz naive Vorstellung, dass die Sahara überall wie Sand aussieht. Aber stimmt das überhaupt? Ist das überhaupt so? Oder gibt es da irgendwie auch nochmal unterschiedliche Wüstentypen?
Ja, ganz. Also ganz und gar nicht. Beziehungsweise ja, es gibt natürlich unterschiedliche Wüstenformen. Man muss dann so ein bisschen mit den Begrifflichkeiten aufpassen, weil worüber wir bisher gesprochen haben, waren halt die Wüstentypen oder Wüsten, ja, Wüstentypen, bleiben wir mal dabei. Das heißt Küstenwüste, Wendekreiswüste, Regenschattenwüste, das sind Wüstentypen.
Ja.
Man unterscheidet aber dann auch nochmal die geomorphologischen Wüstenformen.
Du musst das Wort Geomorphologie an der Stelle einmal kurz erläutern.
Das mache ich gerne.
Ich habe es nämlich auch schon wieder vergessen, auch wenn ich es bestimmt auf jeder deiner Tour mittlerweile einmal gehört habe.
Ja, das steckt im Prinzip schon in dem Wort drin. Also Geomorphologie ist im Prinzip die Wissenschaft davon, wie sich Landschaften entwickeln.
Ja.
Ja, was Geomorphologen machen, die laufen durch die Landschaft und fragen sich immer, wie ist das hier eigentlich entstanden? Ist eine ganz eigene Perspektive, das weiß ich auch, aber diese Perspektive bereichert, kann auf jeden Fall ein Leben bereichern, weil man Landschaften plötzlich mit anderen Augen sieht und sich auf einmal fragt, nicht nur da ist ein Tal, sondern wie ist dieses Tal entstanden?
Meistens ist die Antwort Gletscher.
Ja, nicht meistens. Das stimmt nicht. wenn man mit mir unterwegs ist in der Arktis oder im Hochgebirge, ist das richtig. In den Wüsten sind es keine Gletscher.
Stimmt es. Ja, ja.
Ja, ja. Da sind es keine Gletscher. Mensch, das unterscheidet stimmt, ja. Diese Exkursion auf jeden Fall oder diesen Raum auf jeden Fall von vielen anderen. Nein, also geomorphologische Wüstenformen. Da geht es im Prinzip darum, welches Gesicht, also nicht welche,
Form, welche, Ausbreitung,
welche, sondern welche, wie ist diese Wüste entstanden, sondern welches Gesicht hat letztendlich diese Wüste, welche Erscheinungsform. Und da muss man wirklich aufpassen, weil es ist tatsächlich so, dass alle Leute denken, sie fahren in die Wüste. Nicht alle Leute, das ist auch Quatsch. Aber viele Leute denken, sie fahren in die Wüste und es sieht immer aus wie im Katalog. Denn es ist ja auch ein Bild, welches in Reisekatalogen vermittelt wird. Ja. Ne? Wüste ist immer gleich Erg. Also ja. Erg, Sandwüste.
Erg ist der Begriff für den Sandteil, für das Sandgesicht.
Ja, arabisch für Dünenmeer.
Ja.
Das ist ein wichtiger Begriff. Aber man muss hier an dieser Stelle zum Beispiel schon mal sagen, 70% der gesamten Wüstenfläche besteht aus sogenannten Hamadas.
Ja.
Das ist im Prinzip auch ein arabisches Wort, stammt von dem Grundstamm, glaube ich, Hamid, also heißt so viel wie abgestorben, leblos, erstarrt. Und das ist Fels- und Steinwüste.
Mhm.
Und erst dann kommt man in andere Bereiche der Wüsten. Also Hamada wäre quasi so der erste Wüstentyp, also zumindest der von der Fläche her den größten Anteil einnimmt in allen Wüsten. Und dann gibt es noch die sogenannte Serier, das ist ein Berberwort, das ist ja, heißt so viel wie flache Senke. Das sind so Kieswüsten oder Geröllwüsten.
Ja.
Und das sind ja, so ungefähr 10% der gesamten Wüstenfläche.
Ja.
Und erst dann kommt man irgendwann in diesen Bereich, den ich gerade eben schon mal genannt hatte, in die sogenannten Ergs. Und das sind das ist das Dünenmeer. Also wirklich diese riesengroßen Dünenflächen. Und letztendlich, wenn man, ich muss mal gucken, ob ich sowas mal finde, dass wir das doch in die Shownotes packen können. Aber letztendlich ist das, sind diese unterschiedlichen Formen wirklich voneinander abhängig.
Bei mir ging da nämlich tatsächlich gerade nochmal so eine Kausalkette im Gehirn los, weil Sand war ja mutmaßlich irgendwann mal Fels, aber halt in klein gerieben.
Richtig.
So, und wenn du hast es ja jetzt gerade schon von grob nach fein formuliert, genau. Vom Felsen zum Kies zum Sand.
Genau.
Und so ist ja wahrscheinlich einfach auch der Zusammenhang, oder?
So ist der Zusammenhang und so ist auch der Zusammenhang in der Landschaft, denn ganz häufig folgt das in dieser Sequenz aufeinander. Du hast irgendwo ein Gebirge oder ein Felsenmeer, ne? Wo dieses ganze Feinmaterial, welches dort eben abgetragen wird, weggeweht wird.
Wahrscheinlich ist die Richtung auch so vom Wind abhängig. Das heißt, der Wind bläst wahrscheinlich vom Gebirge über den Kies in den Erg rein, oder?
Genau, das ist so die typische Abfolge. Ne? Dann hast du noch so sequentielle Regenereignisse, wo dann auch der Kies abgetragen wird. Mhm. Und im Prinzip geht es von grob nach fein.
Ja. Ne? Mechanische Verfahrenstechnik lässt grüßen, ja.
Ja, genau. Da haben wir wieder den Ingenieur. Und das ist tatsächlich total interessant. Und das finde ich übrigens auch tatsächlich auf unserer Tour sehr interessant, dass wir wirklich diese Transekte, also diese Sequenz
sehen
und auch in der Reihenfolge durchwandern. Also wir fangen ja im Gebirge, also in der Hamada quasi an, und wandern dann langsam runter in diese flache Senke, in diese Kieswüste und enden dann die Tour wirklich in den Ergs.
Ja. Was wolltest du nochmal in die Shownotes packen, nochmal zusätzlich?
Eine tolle Abbildung.
die das erklärt. Ich ja, aber sie, es ist schön bildlich.
Ich habe sie hier.
Ja. Du kannst das ja einfach bei Insta irgendwie nochmal. Oder irgendwo machen wir das verfügbar.
Ja.
Wo waren wir stehen geblieben?
Wir waren bei den Wüstentypen und sind letztendlich bei der Wendekreiswüste angefangen. Sind bei der Wendekreiswüste stehen geblieben. Also Stichwort Sahara. Wir sind jetzt in der Sahara. Ich hatte mal so ein paar Klimadaten vorgelesen, beziehungsweise um hier mal so ein Gefühl dafür zu geben, wie viel Niederschlag da fällt. Ich habe auch Verdunstungsraten. Tatsächlich, weil mich mal interessiert
hat, was heißt das? Am Anfang.
Naja, genau. Was heißt das überhaupt? Also, was heißt überhaupt potenzielle jährliche Verdunstung? Deswegen habe ich mal geguckt, was heißt das? Das heißt, ist natürlich erstmal ein Messwert. Das heißt, man muss sich halt vorstellen, man hat so eine Fläche und da ist freies Wasser zur Verfügung. Das ist alles ein Experiment und dann misst man im Prinzip, wie viel Wasser oder berechnet es auch größtenteils, glaube ich, wie viel Wasser dort potenziell im Jahr verdunsten könnte. Und da hast du hier zum Beispiel in Adra, das ist in der Zentralsahara, hast du eine jährliche potenzielle Verdunstung von 5000 Millimetern. Ja, also 5000 Liter auf den Quadratmeter könnte da verdunsten. Und wenn man bedenkt, dass da in der Nähe irgendwie nur so knapp 20 Millimeter Niederschlag fallen, da bleibt nicht viel übrig. Da ist natürlich immer die interessante Frage, ja, wo kommt denn dann das Wasser her, welches da ist? Weil es ist tatsächlich, und das ist das Spannende, finde ich, damit habe ich mich halt irgendwie jetzt auch in den letzten 2 Jahren viel auseinandergesetzt, so die Oasenkultur, weil dort leben halt Menschen. Mhm. Und nicht nur Menschen, die Sahara durchqueren und sondern auch wirklich permanent dort Landwirtschaft betreiben, was ich immer wieder ganz verrückt finde. Das Thema Wasser spielt halt einfach irgendwie natürlich eine ganz große Rolle für die kulturelle Entwicklung.
Ja, du bist doch dann da vor Ort auch mit Locals vernetzt oder wenn du an die Touren hineingehst und das ist jetzt auch bei dieser Sahara-Tour, die du anbietest, eben der Fall. Mhm. Kannst du was zu dem Guide vor Ort da irgendwie nochmal sagen? Weil, ja, so viel kann man an der Stelle schon mal erzählen. Wir haben uns O-Töne von ihm nochmal eingeholt und wollen euch die gleich auf jeden Fall irgendwie auch nochmal mit einspielen. Aber kannst du was zu dem Guide oder zu dem Leben da vor Ort überhaupt nochmal irgendwie sagen?
Ja, und das natürlich auch irgendwie für mich immer wieder spannend. Und das war so ein Effekt, den hatte ich auch einfach vor 2 Jahren, als ich dann zum ersten Mal da war und Mustafa in dem Fall, also das ist ja der Mensch, mit dem wir dort vor Ort zusammenarbeiten, als ich ihn kennengelernt habe und mich mit ihm unterhalten habe und somit dann auch angefangen habe, mal wieder zu lesen. Das ist ja irgendwie so, wenn man ganz oft in die Arktis fährt und sich mit der Sami-Kultur beschäftigt oder mit den Inuit auseinandersetzt, ist ja dann ganz oft so, dass man dann irgendwann dann nicht die Begeisterung verliert, man vergräbt sich so in Details und entdeckt hier und da vielleicht nochmal einen neuen Artikel oder ein neues Buch, aber es ist nicht so, dass man diesen Wow-Effekt, den man so hat, wenn man nochmal so ein komplett neues Buch öffnet. Das kennst du vielleicht, ne? Man entdeckt eine neue Band oder man entdeckt, keine Ahnung, man entdeckt irgendwas, was man für sich vorher noch nicht kannte. Und diesen Effekt hatte ich tatsächlich das letzte Mal in Marokko, wo ich einfach gemerkt habe, ich habe keine Ahnung. Ich weiß so wenig und egal, was ich mache, egal, was ich lese, es ist alles neu für mich. Mhm. Egal, was ich erfahre über diese Kultur, über diese Menschen dort, es ist wirklich alles neu. Und das fand ich halt besonders faszinierend. Und ich glaube, das geht vielen von den Zuhörerinnen und Zuhörern und auch vielen von unseren Mitreisenden genauso. Weil man sich, glaube ich, mit diesem Teil Afrikas selten auseinandersetzt, weil er auch, sagen wir mal, im politischen Geschehen zum Beispiel kaum eine Rolle spielt, weil er super weit weg ist. Mhm. Und und da habe ich dann zum ersten Mal auch völlig neue Dinge gelernt. Ich habe neue Musik für mich entdeckt. Ich habe ganz neue historische Dinge auch gelernt, weil ich meine, Maghreb, also diese nordafrikanischen Staaten, sind für mich tatsächlich aus kulturell oder kulturhistorischer Perspektive immer noch so ein weißes Blatt. Und ich hatte immer eher so diesen, okay, ich wusste, die Araber hatten hier einen großen Einfluss. Aber wer sind zum Beispiel, wer ist die Urbevölkerung Marokkos? Ja? Was ist die Urbevölkerung des Atlasgebirges? Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und das war für mich halt total spannend, mehr über diese Berberkultur zu erfahren, wobei dieser Begriff tatsächlich auch sehr umstritten ist und nicht mehr wirklich verwendet wird, wobei man in den meisten Fällen halt immer noch von Berbern spricht. Aber man unterscheidet sehr wohl in Marokko unterschiedliche Volksgruppen und da hört man oder liest man eben ganz oft von den Arabern auf der einen Seite und den Berbern, also der Urbevölkerung dieses Teils Nordafrika eben mit den unterschiedlichen Stämmen. Der Name Berber, und das habe ich übrigens auch gelernt, und das ist ja genauso, wir kennen das vielleicht, wenn man sich mal so mit der Arktis beschäftigt hat, mit diesem Begriff Eskimo. Ne, oft werden ja solche Begriffe dann auch von irgendwelchen Invasoren oder Kolonialisten auf einmal irgendwie in unserem Sprachgebrauch eingebettet. Und der Name Berber entstammt tatsächlich von den Römern, die alle Völker, die nicht ihrer Sprache mächtig waren, schlichtweg einfach unschön als Barbaren bezeichnet haben. Das ist so ein Wortstamm, den man sich so hergeleitet hat. Die Berber selbst nennen sich allerdings Imazigen, was übersetzt der freie Mensch heißt. Mhm. Und die haben eine eigene Sprache und auch unterschiedliche Sprachstämme. Tamazight zum Beispiel, ne, ist die Sprache, die da am häufigsten gesprochen wird. Und diese eigene Kultur, und das wird man zum Beispiel auch alleine schon erkennen, wenn man in Marokko unterwegs ist und man schaut sich die Autoschilder an, also damit meine ich nicht die Kennzeichen, sondern die Straßenschilder.
Ah, okay.
Ja, ja. Dass dort auf einmal irgendwie eine Symbolik auftaucht, die uns nicht bekannt ist. Und das ist eben oft einfach die Berbersprache.
Ja.
In der einzelne Ortsnamen dann halt eben angegeben werden. Mhm.
Okay, spannend. Für mich ist es auch ein komplett weißes Tuch und ich weiß da an der Stelle irgendwie wirklich von nichts. Allein schon diese Begriffsdefinitionen der Kulturen da vor Ort war mir völlig neu. Punkt.
Ja.
So. Lass uns doch vielleicht so ein bisschen versuchen, die Kultur oder auch die Menschen vor Ort greifbar zu machen, indem wir so ein bisschen über deinen Kontakt, über Mustafa da nochmal vor Ort sprechen. Du hast ihm ja Fragen gestellt. Mhm. Womit hast du angefangen? Also was hast du ihn gefragt?
Ja, ich habe ihn einfach erstmal gefragt, weil mich das natürlich auch total interessiert hat, wie so sein Lebensweg war. Ne?
Hello, Andre. My name is Mustafa Layadi. I'm 33 or 34 years old. I was born in the desert of Lake Iriki between Fumsgid and Mohammed Luzlan. I passed my childhood there in Lake Iriki. I was also studying at the nomadic school there. And in the meanwhile, I was also helping my parent with the goat and the drama there in Lake Iriki. After I got my primary in Lake Iriki, I went to Fumsgid to get my degree, middle and high school in Fumsgid. And then after that, I went to Agadir to get my degree in the study of English option of linguistics. After that, I returned back to the desert and I was helping my parent with the goat and the drama there for 1 year. After 1 year, I figured out that, yeah, I have been studying a lot of years and now I didn't use what I was studying. And since I was at the university, I was all the time considering myself as the messenger of the nomads in Lake Iriki. And I all the time was thinking that when I come back to the desert, I have to bring with me something to the desert. Because the desert, you know, not all the nomads from the desert can make it to the university and can make like their studies to the university.
Was mir dabei aufgefallen ist und immer wieder auffällt, wenn ich mit Mustafa spreche, ist diese tiefe Liebe und diese ganz innige Verbundenheit zu seiner Heimat, zu dieser Landschaft, ja, und zur Wüste. Das, ja, finde ich unglaublich interessant, weil das spürt man wirklich, wenn man mit ihm spricht.
Weil genau das und auch, dass er ja wieder zurückgegangen ist, sagt er nämlich in seinem Ton.
For me, I have been passing like all my entire life in the desert, my childhood, and also like when I have holiday all the time, return back to the desert. I have been experienced the life in the desert and the life in the city. And I just find that I belong to the desert and that the peace of the soul and the silence and the tranquility and the feeling you can get in the desert, the freedom you can get in the desert is like not in the city. And for me, when I was in the city, like I never thought that I want to stay here. I all the time thought that I have a mission to do here, to develop myself, to get a little bit of knowledge and then return back to the desert. As I said, when I returned back to the desert, I have been working and helping my parent for like 1 year. And then one day I told my father that I will help you, but maybe in another way. Because I figure out also that the Sahara climate getting really like harder and harder. And like every year is lack of rainwater and it's dry and dry. So I thought that it's definitely we need another source of life that we can support and guarantee the continuity of the animals. Because if we have another source, we can bring them food, you know. Otherwise, we have to sell some to bring food for the others, for the rest. And then maybe one day we have no more animals anymore.
Wir haben jetzt gerade von ihm auch nochmal gehört, dass das Leben in der Wüste sich auch verändert. Und er sagt selber, die Wüste wird immer heißer und es wird immer trockener. Und die Menschen vor Ort brauchen einen weiteren eine weitere Möglichkeit, sich das Leben finanzieren zu können. Mhm. Lass uns vielleicht kurz darauf eingehen, weil darüber habe ich auch noch nicht nachgedacht, dass der Klimawandel ja wahrscheinlich auch in der Wüste irgendwie zuschlägt.
Ja, klar.
Kannst du da was zu sagen? Weil es ist ja schon heiß in der Wüste und es ist ja schon auch wenig Wasser da. Aber wenn er davon spricht, es wird immer trockener, welche Effekte oder wie merkt man das in einem Gebiet, was sowieso schon total niederschlagsarm und total heiß ist? Mhm.
Ja, ich glaube, auch das kann man so generell nicht einfach pauschal für die ganze Sahara beantworten. Wir befinden uns da aber tatsächlich geografisch, also auch topografisch in einer besonderen Region. Ne? Die wichtige Frage ist ja immer in der Sahara, wo kommt das Wasser her? Und in diesem Fall ist es so, dass viel oder das meiste Wasser, welches dort in den Oasen verfügbar ist, aus dem Atlasgebirge kommt. Mhm. Also du hast natürlich im Atlasgebirge Niederschläge und diese Niederschläge sammeln sich halt in Fließgewässern und dieses Wasser wird halt einmal an der Oberfläche, also in Flüssen in die Sahara transportiert, also in diesen Teil der Sahara transportiert, ist ein großer Vorteil tatsächlich, der auch wirklich dazu führt, dass das eigentlich, also dass dort wirklich große, fruchtbare Oasen existieren. Das ist das eine. Und die andere Möglichkeit, da muss man sich immer so ein bisschen die Geologie, also die Beschaffenheit des Untergrunds angucken, ist natürlich, dass so ein Gebirge immer wie so eine Art Wasserschloss ist. Ne? Also da fällt halt Niederschlag, der fließt aber teilweise nicht nur oberflächlich ab, sondern sickert halt in den Untergrund, aber fließt dann halt im Untergrund weiter und verbleibt nicht im Gebirge, sondern ja, fließt halt in sogenannten Grundwasserleitern eben auch in diese Randbereiche der Sahara und ist dort eben dann auch ja quasi verfügbar. Man muss dann halt danach bohren, also Brunnen bohren, aber dieses Wasser ist halt da. Und das heißt letztendlich in der Sahara, also dort in Mahamit zum Beispiel oder Fumskit, klar hat es immer schon weniger geregnet. Ich glaube allerdings, dass der viel größere Effekt nicht der lokale, also das Nachlassen des lokalen Regens ist, sondern eben vor allem auf der einen Seite Klimawandel bedingt die Tatsache, dass es auch im Atlasgebirge, also dort, wo das Wasser eigentlich herkommt und dort, von wo auch die Grundwasserspeicher aufgefüllt werden, dass es da immer weniger regnet. Und das nächste Problem ist letztendlich auch, dass immer mehr Wasser gebraucht wird und somit diesen Grundwasserleitern entnommen wird. Und es ist tatsächlich ganz interessant, dort, wo Mustafa aufgewachsen ist, ist ein großer Nationalpark, Lake Iriki. Da ist aber gar kein Lake. Da ist gar kein See. Mhm. Und das hat damit zu tun, dass es in Marokko ein großes Projekt gab, wo im Prinzip die Zuflüsse dieses Sees aufgestaut wurden, um eben vor allem die Kultur in den Oasen, also die Landwirtschaft in den Oasen weiter oder dort weiter zu expandieren, also wachsen zu lassen. Und man hat im Prinzip dieses Wasser einfach aufgestaut und an anderer Stelle verwendet. Und dadurch ist dieser Iriki-See trocken gefallen und dort gibt es jetzt kein Wasser mehr. Jetzt gab es tatsächlich einen ganz interessanten Effekt, weil was auch passiert im Zusammenhang mit dem Klimawandel ist natürlich, dass nicht nur einfach, es wird nicht nur einfach wärmer und es fällt weniger Regen. Das merken wir ja hier in Deutschland zum Beispiel auch. Tendenziell nehmen Wetterextreme zu. Und das heißt auch, dass es teilweise auch zu heftigeren Niederschlagsereignissen kommt. Und dementsprechend war es tatsächlich letzten Winter so, dass im Iriki-See auf einmal wieder Wasser war, weil es so starke Niederschläge im Atlasgebirge gegeben hat. Jetzt möchte man natürlich denken, boah, cool, ne? Es regnet wieder mehr. Stimmt aber vielleicht, also was heißt das vielleicht? Stimmt, es stimmt nicht, weil dieses Wasser fällt halt einmal in ein paar Tagen und ist dann wieder weg.
Ich wollte gerade sagen, weil die Verdunstungsraten, das können wir uns jetzt selber schon an der Stelle erklären, einfach dann wieder so hoch sind, dass so schnell wie das Wasser kommt, ist es auch wieder weg.
Ja, das Problem ist halt immer, so wie mit Energie auch, man muss Möglichkeiten finden, das Wasser zu speichern.
Ja.
Und die gibt es halt nicht. Und diese Niederschlagsregime, also wann ist Niederschlag verfügbar, wie viel Wasser ist verfügbar, das verändert sich halt gerade alles. Und Wir sind natürlich
nicht planbar, ne? Also du kannst ja, die Wetterereignisse ja so genau nicht vorhersagen und irgendwie konstant damit rechnen, keine Ahnung, wie die Regenzeiten irgendwo in den Tropen, das kannst du so halt nicht planen, sondern da fällt dann halt irgendwann ganz plötzlich jede Menge Wasser und dann ist es wieder weg. Und auf der anderen Seite, wenn du von Extremwetterereignissen sprichst, würde ich jetzt mal fragen, gibt es dann auch wieder entsprechend längere Trockenzeiten?
Ja.
So, und das beides ist halt, macht das Ganze halt auf jeden Fall deutlich unplanbarer und viel chaotischer und einfach, ja, wie der Name sagt, extremer.
Ja, und das Interessante an der, was heißt das Interessante, aber auch das Fatale wahrscheinlich an der Kultur der Nomaden und auch der Oasenkultur, das kennt man so ein bisschen aus der Biologie vielleicht auch. Je extremer die Bedingungen, desto mehr passen sich Organismen wie auch Menschen in ihren Kulturen, die sie entwickeln, an die Bedingungen an. Und desto spezialisierter sind sie auf bestimmte Bedingungen, sind aber gleichzeitig auch viel sensibler
auf Veränderungen.
Auf Veränderungen. Mhm. Und das ist halt das Ding, während wir in Deutschland, glaube ich, mit dem Klimawandel und den längeren Trockenperioden und den längeren Niederschlagsperioden vielleicht auch besser umgehen können, weil wir uns einfach in unseren, ja, in unserer Kulturform nicht so explizit
auf eine Richtung ausgearbeitet haben.
Genau, es reagieren einfach diese Kulturen viel sensibler auf diese Veränderungen. Und ja, zeitgleich, und das finde ich so spannend an der Nomadenkultur oder, ja, ich sage mal Nomadenkultur und Oasenkultur, das sind zwei verschiedene Dinge, aber die Art und Weise, wie man dort Wasser nutzt und die Art und Weise, wie man mit Wasser umgeht und wie sich die Menschen, wie auch die Tiere, Lebewesen, Pflanzen an die Wasserverfügbarkeit angepasst haben, ist natürlich auch also ein unglaublicher Schatz, von dem wir profitieren können, weil die Menschen immer mit wenig Wasser umgehen konnten. Und wenn wir was spüren auf der Welt im Moment, dann ist es, dass es eben immer häufigere Trockenperioden gibt. Mhm. Und ja, da ist ein unglaublicher, also ein kultureller Schatz in diesen Oasen zu finden und bei diesen Menschen zu finden, wie man einfach mit ganz wenig Wasser sehr effizient Landwirtschaft betreibt, zum Beispiel. Unglaublich spannend, also insbesondere auch so in dem Kontext Klimawandel. Ich glaube aber, wie gesagt, es ist sehr wichtig, dass man jetzt hier nicht die Dinge durcheinander bringt, denn ich hatte ja gerade eben schon mal gesagt, Oasenwirtschaft, Menschen, die in den Oasen leben, haben sich letztendlich anders angepasst an diesen Lebensraum, als es die Nomaden tun oder getan haben. Und wenn man mit Mustafa spricht, dann muss man einfach bedenken, dass er aus einer nomadisch lebenden Familie kommt und auch sein Stamm letztendlich immer nomadisch gelebt hat. Und das sind zwei verschiedene Dinge.
My father was taking me the first time to Fumskid when I went to study in Fumskid. He asked me, Mustafa, do you want like a better life or do you want a life like me? And I said, I want a better life. He said, the only way to have a better life is to come to have a high degree and to have a high level of studies. So this is the only way. So I all the time when I was in Agadir was trying to reach a high level of education that can allow me to, you know, have maybe a better life, but I all the time want to stay in the desert. As I said, it's very simple because when you pass all your life, your childhood in the desert, when you go to the civilization, you get shocked from the civilization, from the choices you have in the civilization, from like the noise of the car, of the busy life, and the level of modernity there is a very high, and that what makes it very complicated for me to live and to find my peace of soul and my peace of mind. And even also the relations with the human, with the people there, it's not the same when you are in the desert. In the desert, people are more deep, are having time to discuss with you, to exchange, to have a deep relation. In the civilization, people, they don't have time for anything. And for me, life is not like this. Life is very short. Life is based on, you know, wake up in the morning, say hello to your neighbor, have fun with this person, help each other as a small community. And this is what is missing in the civilization, I think.
Ihm selber war es ja auch ein Anliegen, das haben wir ja auch gerade gehört, das erste Mal, als er quasi für seinen Schulabschluss in die nächstgrößere Stadt gegangen ist, war ihm von da eigentlich von Anfang an klar, dass er wieder zurück möchte in die Wüste. Und dann auch beim Studium hat sich das nochmal weiter verstärkt, dass für ihn eigentlich immer klar war, dass er das Wissen, was er sich in der Stadt geholt hat, auf jeden Fall irgendwie wieder mit zurück in die Wüste bringen will, so seine Formulierung an der Stelle. Und das finde ich ehrlicherweise sehr spannend und sehr klar formuliert, weil das war für ihn dann einfach der Tourismus und der Wunsch, die Kultur und die Lebensweise wirklich irgendwie nach außen zu zeigen, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite eben auch, weil es ihm ermöglicht, eben auf diese Klimawandelereignisse reagieren zu können, weil sie dadurch einfach eine andere Einnahmequelle haben, um das Leben in der Wüste irgendwie fortführen zu können.
Ja, genau. Das sieht man ja immer häufiger, also insbesondere bei Völkern, die bedingt eben durch den Klimawandel und die sich verändernden Umweltbedingungen einfach ihre traditionelle Lebensweise nicht mehr in der Form weiter so ausleben können, beziehungsweise einfach merken, dass ihre traditionelle Lebensweise nicht mehr genug Einkommen generiert, um zu überleben. Und da spielt natürlich oder ist natürlich Tourismus ein weiteres Potenzial. Ist sehr kritisch zu betrachten, finde ich.
Wollte gerade sagen,
ja. Ich glaube aber, dass, also dieses Fass möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht aufmachen, weil man da natürlich auch viel über nachhaltigen Tourismus und die Potenziale von nachhaltigen Tourismus reden muss, auch aus ökonomischer Perspektive. Da passiert natürlich auch viel Mist, definitiv. Was ich aber sehr wichtig finde, und das muss ich an dieser Stelle auch nochmal betonen, mir war es, als wir damals diese Tour geplant haben, ganz wichtig, dass wir mit jemandem zusammenarbeiten, der nicht einfach nur Tourismus als zusätzliches
Zugpferd
oder ja, wie man es auch immer Einkommenssäule betrachtet, sondern auch wirklich daran interessiert ist, mit uns zusammenzuarbeiten und seine Kultur, seine Geschichte, sein Land, ja, und in dem Fall zum Beispiel auch seine Familie mit uns zu teilen und uns einen tieferen Einblick zu geben, einen authentischen Einblick zu geben in das Leben, so wie es früher war, das Leben, so wie es heute ist und die, ja, die Probleme, die sich, mit denen sich diese Menschen auseinandersetzen. Und das war mir sehr wichtig und das ist mir immer sehr wichtig bei all unseren Touren. Und da glaube ich, dass ich mit Mustafa oder da weiß ich, dass ich mit Mustafa auf jeden Fall jemanden gefunden habe, der das tut.
Neben Mustafa als deinem Local vor Ort hast du ja dann aber auch noch jemand anderen, der die Tour durchführt. Wer ist das denn?
Ja, ich hatte seinen Namen ja schon erwähnt. Er hat eigentlich die Tour initiiert. Ist der Fabian Midana, der mich irgendwann mal angerufen hat. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war. Wie gesagt, irgendwann während Corona hat halt mein Telefon geklingelt und da war dann jemand dran, den ich überhaupt nicht kannte und der mir auf einmal irgendwas von irgendeiner Wüstentour erzählt hat, wo ich dachte, boah, was ist das denn jetzt? Und da hatte ich ja gesagt, dieses Thema hat mich dann nicht mehr losgelassen. Ja. Und somit habe ich dann den Kontakt zu Fabian wieder aufgenommen und wir haben halt einfach gesagt, ey, lass uns das doch einfach mal machen.
Ja.
Auch wenn es mal eine ganz andere Tour wird mit einem anderen Charakter, weil Fabian ist halt kein Geomorphologe, er ist kein Archäologe.
Ist Abenteurer, kann man so sagen.
Abenteurer, oder? Und Sozialpädagoge.
Ja.
Aber mir hat dieses Konzept einfach so toll gefallen. Und was halt auch einfach wirklich wichtig ist, ich sage mal so, Wissen kannst du auch durch Vorträge vorab oder durch ein gutes Skript kannst du auch irgendwie anders an den Menschen herantragen. Was wichtig ist und das Allerwichtigste auf so einer Reise ist immer, dass da ein Mensch steht, mit dem man sich wohlfühlt.
Mhm.
Ich glaube, das ist in der Prioritätenliste
das höchste Gut. Ja, ja.
Das höchste Gut. Und das hat er halt voll und ganz erfüllt. Und ja, ein sehr spannender Mensch, der sehr spannende Dinge erlebt hat, der aber auch seinen eigenen Bezug zur Wüste hat.
Mustafa sagt immer, die Wüste kann man nicht beschreiben, die Wüste muss man erleben.
Ja, und das ist keine Floskel.
Ja.
Und das ist mir wichtig. Also ich meine, wer schon mal durch die Welt gereist ist, weiß, es gibt auf dem Reisemarkt viel Folklore und viel Mist und viele Floskeln, denen man immer wieder begegnet. Und oftmals ist es halt auch einfach nur irgendwie eine Fassade. Und er ermöglicht uns, nicht nur durch seinen O-Ton, sondern auch uns als Menschen, die ihn besuchen, die Möglichkeit, hinter diese Fassade zu blicken.
Mhm.
Und das ist mir eigentlich bei allen Reisen und bei allen Menschen, mit denen ich arbeite, immer sehr wichtig. Und das ist sehr schön. Das ist ein gutes Gefühl. Für uns wie auch für ihn. Weil, und das finde ich auch auf der anderen Seite wieder wichtig, weil wir bringen ja auch was mit. Und das ist nicht nur Geld, sondern, und das finde ich halt immer sehr schön bei den Menschen, die mit uns unterwegs sind, wir bringen halt auch Interesse mit. Und das muss man ja auch mal aus dieser Perspektive betrachten. Wie sehen Menschen in solchen Ländern uns und wie fühlen sich Menschen in solchen Ländern, wenn wir ihnen begegnen? Mhm. Wenn das nur noch ein Austausch von Devisen ist und man sich eigentlich nur noch für die Fassade und für die Folklore interessiert und nicht für den Menschen dahinter, ist es unangenehm. Und ich finde, es ist ja auch man kann das ja auch als was Gebendes empfinden, sich wirklich mit den Menschen auseinanderzusetzen, sich wirklich für die Menschen zu interessieren. Und das ist mir immer sehr wichtig, das halt auch ganz klar zu zeigen und zu signalisieren und das auch in dieser Fram-Philosophie umzusetzen, dass wir uns wirklich für die Menschen interessieren. Ich glaube, man kann sich da jetzt an dieser Stelle natürlich noch total im Detail verlieren. Ne? Mhm. Also gerade wenn man über geomorphologische Wüstenformen redet, kann man noch über Dünentypen reden. Ne?
Ja.
Es gibt unterschiedliche, es gibt Sterndünen, es gibt Sicheldünen, es gibt Parabeldünen und. Also es gibt noch unterschiedliche Dünenformen. Das ist ein ganz spannendes Thema. Es gibt spannende Erosionsformen. Es gibt zum Beispiel in der Wüste so Pilzfelsen. Die sehen wirklich aus wie so ein Pilz. Das hat damit zu tun, dass sich Sand nicht im Flug verbreitet, sondern man nennt das Fachwort dafür ist Saltation, also springend. Ne? Und also in Bodennähe. Und wenn du dir vorstellst, du hast permanent Wind und in Bodennähe wird permanent Sand transportiert, der nicht in höheren Luftschichten zu finden ist,
sondern
hast du quasi immer so einen Sandstrahler in Bodennähe.
Ja.
Ja.
Ja, stimmt. Der Sand, wie soll der Sand nach oben kommen? Dafür brauchst du ja stärkere Winde, deswegen ist der nur bodennah.
Genau.
Steigt nicht so weit auf. Ach, witzig.
Ja, und dadurch entstehen so total interessante, spannende Formen, die, und du hast es gerade ja im Prinzip schon lustigerweise gesagt, okay, keine Gletscher. Also ein ganz wichtiges Element
in der Landschaft, Element, ja.
In der Landschaftsgenese gibt es da einfach nicht. Und somit auch da, ich hatte es ja schon gesagt, glaube ich zumindest, dass für mich sich da einfach nochmal so ein komplettes Buch geöffnet hat.
Mhm.
Ganz vieles, was ich vielleicht schon aus geomorphologischen Grundlagenvorlesungen kannte, ist komplett neu dort. Da kannst du dich natürlich jetzt noch irgendwie im Detail verlieren, müssen wir nicht machen, weil ich finde immer, das zu beschreiben ist gut, aber es ist immer spannend, wenn man es sieht. Was ich jedem empfehlen kann an dieser Stelle, ist wirklich mal, da sind wir wieder bei Google Maps oder auch Google Earth, vielleicht noch spannender, macht das mal, gerade wenn es um unterschiedliche Dünenformen geht. Und da kann ich euch wirklich einen Wow-Effekt garantieren, ohne dass wir jetzt über die Wissenschaft und die Physik dahinter reden. Geht mal einfach mit der Satellitenansicht irgendwo in die Wüste, in Algerien, dort, wo so große, helle Flächen sind. Mhm. Und zoomt da mal rein. Guckt euch mal Mauretanien an, guckt euch Algerien an, auch Marokko natürlich, wobei da diese großen Sanddünen nicht so weit verbreitet sind. Aber schaut euch das mal an. Das ist unfassbar faszinierend. Manchmal klappt es vielleicht nicht beim ersten Versuch, aber ihr werdet Landschaften entdecken, die euch völlig neu sind. Das ist super spannend. Das mache ich selbst jetzt immer noch. Also mir mit Google Earth irgendwelche völlig abgefahrenen Wüstengebiete zu erschließen. Und da sieht man diese riesengroßen Dünen und diese unfassbar spannenden Landschaften, die man so in dieser Form nicht kennt, wenn man sich mit dem Thema Wüste noch nicht beschäftigt hat. Ich muss tatsächlich sagen, jetzt wo meine persönliche Vorfreude auf Marokko, denn ich werde im Oktober zum ersten Mal mit meiner Familie dort sein. Ich war mit meinem Sohn schon mal dort, aber diesmal wird mich die komplette Familie begleiten und ich werde auch Mustafa wieder besuchen. Hat sich bei mir jetzt gerade wieder so eine richtige euphorische Vorfreude breit gemacht. Aber ich merke jetzt auch an dieser Stelle, ich fahre jetzt eigentlich in die Arktis nächste Woche. Und es passt thematisch irgendwie gerade gar nicht, weil eigentlich soll ich irgendwie, keine Ahnung, Bücher über die Entwicklung des Inlandeises lesen oder irgend sowas. ich muss aber tatsächlich sagen, und ich habe es jetzt, glaube ich, einige Male gesagt, ich merke, dass diese Region, diese Menschen dort, diese Landschaften mich unglaublich gefesselt haben. Und ich hatte auch dieses Bild schon einige Male verwendet. Da hat sich wirklich für mich ein völlig neues Buch aufgetan, welches mich nicht mehr loslässt. Und ich würde jetzt tatsächlich am liebsten nach Hause und
dir nochmal direkt eine andere Quelle schnappen, um das Buch weiter beschreiben zu können.
Ja, um dieses weiter in dieses Thema einzusteigen. Aber man muss auch, glaube ich, einfach irgendwann mal einen Punkt machen, weil das wirst du wahrscheinlich auch gerade gemerkt haben. Wir haben jetzt viel über Wüstenentwicklung, unterschiedliche Wüstenformen.
Ja, ey, aber total, total spannend. Also wie gesagt, ich bin relativ niederschwellig hier reingegangen und ich fühle mich schon schlauer als vorher.
Das freut mich. und ich hoffe auch. Ihr, damit spreche ich jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer an, direkt fühlen sich etwas, ja, was heißt schlauer?
Interessierter.
Interessierter. Und das ist, glaube ich,
der Punkt.
Das ist, glaube ich, vor allem das. Ich will jetzt hier keine Werbung für die nächste Fram-Tour machen, wobei ich mich mit Sicherheit freue, wenn ich den oder die ein oder andere mal auf so einer Tour begrüßen darf. Aber vielleicht haben wir es geschafft, euch auch für dieses Thema Wüste, die unterschiedlichen Kulturen, die unterschiedlichen Völker, und für dieses neue Buch zu begeistern. Ich glaube, das ist auf jeden Fall Ziel dieses Podcasts. Und wäre mein letztes Wort, nicht mein letztes Wort. Ja.
Das letzte Anliegen, weil so kann man es, glaube ich, vielleicht, so wird vielleicht irgendwie eine runde Sache drauf. Wir möchten uns für eure Aufmerksamkeit, für dieses Experiment, was es ja ehrlicherweise auch in dieser ersten Folge ist, ganz herzlich bedanken. Wir hatten, glaube ich, auf jeden Fall Freude an diesem Thema. Ich habe es gerade schon gesagt, ich fühle mich bereichert. Bereichert ist vielleicht so ein großes Wort, ne? Aber ihr wisst, in welche Richtung es geht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir das nochmal häufiger machen und uns die Zeit dafür jetzt mal irgendwie häufiger nehmen, dann mit anderen Themen, um in dieser Konstellation nochmal weitere Blindspots auf der Welt irgendwie mit Inhalt zu füllen.
Fände ich ganz großartig. Wichtig ist aber vor allem auch, dass nicht wir nur das großartig finden, sondern dass auch ihr das wichtig findet. Insofern vielleicht an dieser Stelle auch nochmal eine Aufforderung. Gebt uns gerne ein Feedback und eine Rückmeldung zu dieser Folge und zu unserer Mission allgemein. Das würde uns sehr freuen. Vielleicht habt ihr ja auch mal neben konstruktiven Anregungen, Anmerkungen auch mal eine Idee, welchen Lebensraum ihr spannend finden würdet. Genau. Das fänden wir, glaube ich, super.
Zum Abschluss dieser Folge wollen wir nochmal zusammen Mustafa hören, wie er von der Wüste schwärmt und selbst nochmal sagt, Wüste kann man nicht beschreiben, Wüste muss man erleben. Um diese Aussage für euch zumindest ein bisschen greifbarer zu machen, hört ihr ihn im Hintergrund, wie er zusammen mit seinen Freunden beim Singen am Lagerfeuer ist. Mit diesem Eindruck bedanken wir uns ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und hoffen wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. In diesem Sinne,
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
of people, when they think about the Sahara and what they see in the films and in the movies, is like sand dunes. But the Sahara is more than this, and what makes it interesting is like the biodiversity that the Sahara consists from. There is like sand dunes, there is the Hamadas, there is the rivers, there is like mountains, there is rug, which is flat plateaus. And there is a lot of life, more than you can imagine, because a lot of people, when they think about the Sahara, they think it's like a dry environment where there is no life. But in the desert, there is a lot of kind of animals, there is a lot of kind of insects, there is a lot of kind of life that is going on in the desert, in the Sahara. It's just like, as I said, like the desert can be just lived, it can't be told. I can't tell you how beautiful the desert is or how beautiful is the sunset from the top of the dune, unless you can live it and feel it by yourself.